als ich meinen Namen gehört habe, ist mir mal der Puls auf 300 gestiegen.
Der Soldat muss körperlich leistungsfähig sein, muss eine gewisse Belastungsresilienz haben, um dann eben in Extremsituationen zu performen.
Bleibt da dabei, weil die Möglichkeiten sind unendlich.
Wir sind gemeinsam unzerstörbar.
Definitiv die Kameradschaft. Das ist sowas, das erlebt man einfach nirgends anders.
Ja, weil man kriegt halt im Leben wenig geschenkt.
Arbeitet man sich auf die ganze Woche durch, bis man es dann schafft. Und dann am Freitag im Bus sitzt und sich einfach denkt, geil, das war's wieder mal.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
And the Oscar goes to... So war zwar nicht der Wortlaut, aber für meine heutigen Gäste hat es sich wahrscheinlich genau so angefühlt, als sie letzte Woche die Auszeichnungen in den unterschiedlichen Kategorien zum Militär des Jahres 2024 erhalten haben. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Bundeswehr-Podcast Heer gehört. Mein Name ist Marcel Taschwer und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid und zuhört. Wir befinden uns an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns und sprechen mit den Award-Gewinnern des Militär des Jahres vom österreichischen Bundesheer. Und dazu begrüße ich an meiner Seite Grundwehrdiener des Jahres, Gefreiter Nico Eichinger, Soldat des Jahres, Oberstabswachtmeister Dominik Friedinger und Major Christoph Hinterlechner als Vertreter der Einheit des Jahres. Ja, Gentlemen, zunächst mal einen herzlichen Glückwunsch zu diesen Auszeichnungen. Und ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll, weil ich hier in strahlende Gesichter blicke. Ihr habt die Auszeichnung letzte Woche bekommen unter lautstarken Applaus eurer Kameraden. Aber was bedeutet eigentlich die Ehrung für euch und wie waren so die Rückmeldungen übers Wochenende? Christoph, ich starte mal bei dir.
Die Rückmeldungen waren sensationell. Von Kameraden, also direkt aus dem Bundesheer, sind unglaublich viele Glückwünsche gekommen. Wirklich sehr, sehr tiefgehende Glückwünsche teilweise. Und von meinen Freunden, Familie, also mein Handy hat sich mehrfach überschlagen. Und auch von meinen Mitarbeitern, die bei mir in der Einheit des Jahres da waren, hat da eigentlich jeder selber schon lachen müssen, weil keiner glaubt hat, dass das so einen Anklang findet. Ja, war echt sensationell.
Dominik, wie war das bei dir?
Als erstes mal nur zur Verleihung. Als ich meinen Namen gehört habe, ist mir mal der Puls auf 300 gestiegen. Und die Kameraden, die was von uns asseriert mit waren, vom Bataillonskommandanten angefangen über die Kompaniekommandanten, Spieß, Kommandogruppenkommandanten, verschiedenste Gruppenkameraden, mit denen, was ich schon jahrelang zusammenarbeite, die haben gejubelt und das ist einfach, das war so ein schöner Moment. Und ich habe wirklich einmal das Wochenende gebraucht, nur dass ich realisiere oder dass ich mal verstehe, was da jetzt eigentlich passiert ist.
Nico, bei dir, Grundwehrdiener des Jahres?
Ja, bei mir war das ziemlich ähnlich. Es hat nicht lange gedauert, bis so die ersten Nachrichten gekommen sind, wo Familie, Verwandte alles gesehen haben, schon Nachrichten, Fernsehen dann nach dem ORF. Es war schon ein ziemlich cooles Gefühl.
Bleib gleich bei dir, Nico. Du bist ja quasi der Rookie of the Year, also der Grundwehrdiener des Jahres 2024. Du hast deinen Grundwehrdienst geleistet beim Panzergrenadierbataillon 13. Und was hat dich dazu bewogen, Grundwehrdienst zu leisten?
Ja, mein Papa ist auch selber im Bundesheer. Somit habe ich immer schon ein wenig einen Bezugspunkt zum Militär gehabt. Und natürlich auch von Geschichten von viel Bekannten erfahren, dass es einfach eine klasse Geschichte ist. Und da war einfach immer schon ein gewisses Grundinteresse da. Jetzt habe ich einfach durch ein paar Gespräche herausgefunden, dass ich einfach zur KP 13 will, sprich die Kapsenzeit beim Panzergrenadierbataillon 13, weil da einfach viel Abwechslung ist, viel auf Leistung geschaut wird und es einfach genau das meine ist. Und dann habe ich auch schon vor dem Bundesheer die Eignungstestung gemacht für das Bundesheer und dann sozusagen als Person im Ausbildungsdienst eingerückt und bin dann nicht enttäuscht worden, wie ich dann gekommen bin.
Was waren so deine Tätigkeiten während des Grundwehrdienstes?
Ich bin ausgebildeter Richtschütze am Schützenpanzer Ulan. Natürlich angefangen mit BRK und BR1 und dann ist gleich im Richtschützenkurs gegangen. Und war dann die letzten 5 Monate eingesetzt als Richtschütze.
Was war rückblickend betrachtet so das Highlight, wo du sagen würdest, das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dich dann schlussendlich verpflichten zu lassen?
Definitiv die Kameradschaft. Das ist sowas, das erlebt man einfach nirgends anders. In irgendeiner Firma, Schule, studieren, weiß ich nicht. Das ist einfach einzigartig. Man so viele Leute hast, die einfach denselben Gedanken haben wie du selbst.
Ja, Nico ist einer von vielen, die sich verpflichtet haben lassen und eine Karriere beim Heer eingeschlagen haben. Und das bringt mich schon zu dir, Dominik. Glückwunsch zum Soldat des Jahres. Und bei dir steht in der Laudatio hohe Professionalität in der Ausbildung, hoher Leistungswille und permanente Personalwerbung. Woher kommt denn deine Motivation?
Ja, es ist einfach das Vertrauen von den Vorgesetzten, das Vertrauen untereinander, das Gefüge, die Kameradschaft, das ist einfach das, was uns arbeiten lässt. Und man sieht, oder ich freue mich, dass das einfach fruchtet. Und relativ viele Junge sich dann entschließen, dass bei uns bleiben in Ried.
Wie hat sich denn deine Karriere beim Bundesheer gestaltet?
Meine Karriere beim Bundesheer. Ich bin eingerückt 2008 und habe vorher eine Lehre als Metallbautechniker gemacht. Und mir hat der Beruf super gefallen. Aber dann beim Bundesheer, nach 3 Monaten, einfach diese Abwechslung beim Bundesheer. Das ist das, was mir dann quasi gesagt hat, hey, bleib da dabei, weil die Möglichkeiten sind unendlich. Alleine die Laufbaukurse, das Kursangebot, man kann Kurse über Kurse machen, diese Aufstiegsmöglichkeiten, das war einfach attraktiv und auch quasi der Sport. Der Sport ist da auch ein Motivationsschub extra, weil wir einfach in der Dienstzeit die Möglichkeit für Sport haben.
Du hast den Sport bereits angesprochen, da werden wir aber später noch drauf zu reden kommen. Mich würde von dir noch interessieren, weil es ja um deine Tätigkeit als Ausbilder geht und auch als Motivator und tatsächlich als Recruiter sozusagen. Was sind für dich wesentliche Eigenschaften, bei denen du sagst, die sind wichtig, um ein guter Ausbilder zu sein?
Ja, einmal Vorkämpfer sein, also das ist einmal ganz wichtig, und auch aber sozial sein. Also man kann das nicht mehr pauschalisieren, so eine ganze Lehrsaal und fragen, hey, wie schaut es aus? Hat wer Interesse, dass er beim Bundesheer bleibt? Von dem bin ich weggegangen. Ich suche jetzt immer die Einzelgespräche und versuche halt, dass ich dann wirklich auf die Leute eingehe und das drumherum alles anschaue. Und dann kann man quasi mit einer drüber sprechen, was jetzt zu wem passt. Weil wir haben ja beim Bundesheer so eine breite Palette an Arbeitsmöglichkeiten, angefangen von sich Kampfzüge bis über Versorgungszug, bis eine Küche, wir haben alles dabei. Und das Vertrauen auch, was ich kriege von meinem Chef, also vom Kommandanten, das lässt mich einfach dann arbeiten.
Also du bist ja schon länger beim Heer, du hast es ja gesagt, seit 2008. Hat es aus deiner Sicht irgendwas gegeben, was sich in der Ausbildung wesentlich verändert hat, wo du auch sagst, vielleicht vom Allgemeinen zum Individuellen, dass man mehr auf Persönlichkeiten eingeht, aber gibt es für dich irgendwo eine wesentliche Veränderung, wo du sagst, seit 2008 bis jetzt, da hat sich das Bundesheer tatsächlich sehr weiterentwickelt?
Ja, das war ein laufender Prozess. Also von meiner Zeit, wo ich eingerückt bin, bis jetzt, das sind wirklich Hausnummern dazwischen, aber das Bundesheer ist dann mitgegangen. Und jetzt merkt man es immer mehr und mehr, dass das alles einfach ein bisschen mehr abgestimmt ist. Auch wieder das Attraktivieren des Grundwehrdienstes etc. Man geht auch schon im Großen auf einzelne Leute. Weil zum Beispiel nach der BR-Kern können die Leute auch ein bisschen mitsprechen, was für einen Weg das gehen wollen. Und das war früher nicht. Früher war es ja so, man macht die und die Aufgabe und jetzt kriegt man die Möglichkeit, dass man ein bisschen mitentscheidet, was für einen Weg das man geht. Und das passt natürlich auch ganz gut.
Also es hat sich seit damals sicher einiges verändert. Was aber schon damals eine Basis war, glaube ich, ist der Sport. Ja? Und vielleicht haben sich da die sportlichen Anforderungen seit 2008 oder auch in den letzten Jahren sehr gewandelt. Und da schwankt jetzt mein Blick zu dir, Christoph. Du bist als Vertreter der Einheit des Jahres da und bist mit deinem Team des Lehrstabs für Körperausbildung ausgezeichnet worden. Ihr seid an der Heeresunteroffiziersakademie tätig. Was kann man sich unter eurem täglichen Dienst so vorstellen? Was ist euer Aufgabenbereich?
Also das ist einmal relativ leicht erklärt. Wir sind zuständig für die Körperausbildung aller Kurse, die die Heeresunteroffiziersakademie durchführt. Das fängt an eben mit der Kaderanwärterausbildung 3, quasi die zukünftigen Unteroffiziere. geht weiter über die Kaderausbildung 4, das sind die angehenden Stabsunteroffiziere, und haben dann noch als Zusatzaufgabe, also von die Hauptkurse, die Kaderanwärterausbildung 2 Jäger BOA, also das ehemalige Vorbereitungssemester für die Militärakademie. Und das sind eigentlich unsere Hauptkurse. Zusätzlich dann die Grundwehrdiener, die wir da an der Heeresunteroffiziersakademie haben, beziehungsweise dann noch Sonderkurse oder halt von der Anzahl her kleinere Kurse, die Seminare für Lehrlingsausbilderbegleitungen, die Milizmodule, die wir ausbilden, die Englischkurse, die bei uns an der Heeresunteroffiziersakademie durchgeführt werden. Also die Bandbreite geht vom jungen Soldaten bis zum erfahrenen Unteroffizier über den Zivilisten, Grundwehrdiener, die komplette Palette. Ja.
Also für all jene Zuhörer, die sich jetzt fragen, was diese Palette mit beinhaltet, ich kann euch erstens einmal den Podcast zur Heeresunteroffiziersakademie ans Herz legen. Da gibt es bereits eine Folge. Oder ihr schaut euch auf karriere.bundesheer.at an, was es alles für Möglichkeiten gibt. Wir, Christoph, bleiben jetzt aber nochmal beim Sportlichen und bei der körperlichen Fitness. Und da würde mich interessieren, ob du was wahrgenommen hast, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, also quasi die Anforderungen auch für den Soldaten, die körperlichen Voraussetzungen.
Die Grundanforderungen an die Soldaten sind seit jeher immer gleich geblieben. Also der Soldat, ob er jetzt in der römischen Phalanx steht oder bei uns auf einem Kampfmanzer Leopard agiert, sind immer gleich geblieben. Der Soldat muss körperlich leistungsfähig sein, muss eine gewisse Belastungsresilienz haben, um dann eben in Extremsituationen zu performen. Die Anforderungen dahingehend sind immer dieselben. Was sich schon geändert hat, das ist das Klientel, das wir zum Trainieren haben. Wir leben in einer relativ bewegungsarmen Gesellschaft und jeder, der zum Militär kommt, hat zumindest schon mal 18 Jahre in dieser Bewegungsarmut miterlebt oder mitverbracht. Und es gibt relativ wenig Leute, die noch klassisch eine gesunde körperliche Basis haben. Wir haben Extremen zwischen sehr sportlich und wenigst sportlich, aber die breite Masse gibt es klassisch nimmer mehr. Und das ist jetzt unsere große Herausforderung. Unter den gleichbleibenden Anforderungen des Gefechts als Soldat und einer relativ diversen körperlichen Leistungsfähigkeit. Und das ist eigentlich die große Herausforderung für mich und für meinen Lehrstab, dass wir diese Schere möglichst schließen. Und da fangen wir eben an mit den Leistungsschwächeren, dass sie mal diese Belastungen überhaupt körperlich vertragen, psychisch vertragen, bauen das dann auf, dass sie die allgemeine Fitness so weit als grün abgehakt einordnen können. Und dann gehen wir in die richtigen militärischen, körperlichen Herausforderungen. Und dort schauen wir, dass wir die Leute zu ihren individuellen Leistungsspitzen hinbringen.
Und wie habt ihr dann das Training angepasst oder verändert, dass man jetzt auf solche Entwicklungen auch reagieren kann?
Genau, das ist die große Herausforderung. Also diese Schere von teilweise Trainingsbeginnern bis hin zu Leuten, die zu uns kommen, die durchaus auch schon sehr gut unterwegs sind, dass wir diese Schere schließen und letztendlich alle über diese K.O.-Kriterien, die du so dort brauchst, im Sinne der körperlichen Leistungsfähigkeit, dass wir da möglichst alle drüber bringen. Und das fängt eben in der Reihenfolge einmal mit der Verletzungsprävention an, geht dann über die Basisfitness weiter und dann eben in die militärischen Anforderungen. Ja. Das ist die große Krux. Und das Ganze natürlich soll ja so funktionieren, dass die Leute von sich aus die Lust am Sport oder an der Bewegung, an der körperlichen Leistungsfähigkeit finden. Weil dann brauchst du in Wirklichkeit als Trainer, denen Leute nur mehr vernünftige Trainingspläne geben, anbieten. Und wenn sie selber dann auch diese entgegengestreckte Hand annehmen, dann ist das, ich würde sagen, ein sich selbst befruchtender Prozess. Ja.
Also du hast die Lust am Sport schon angesprochen und ich sitze da mit drei sportlichen Gästen. Der Blick wandert auch zum Nico. Grundwehrdienst ist noch nicht so lange her. Wie war das bei dir in der Kompanie mit körperlicher Fitness, mit Zeit für Sport? Was für Rolle hat der Sport bei euch gespielt?
Ja, grundsätzlich schon eine sehr große. Also wir haben jede Woche Sport gehabt. Mehrmals in der Woche natürlich. Es waren Wochen dabei, wo wir auf dem Gymplom waren. Das ist natürlich nicht ausgegangen, aber man ist da auch natürlich sehr sportlich gefordert worden. Und grundsätzlich ist es jetzt schon so, dass relativ viel darauf geschaut wird, dass einfach das Leistungsniveau angehoben wird.
Sport fördert ja auch die Kameradschaft und den Zusammenhalt, den du bereits vorher angesprochen hast. Ist es dann ein wesentlicher Faktor, dass eben der Sport noch mehr die Leute zusammenbringt, die sich teilweise aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten vielleicht kennen, unterschiedliche Vorbildungen haben mit schulischer Ausbildung, mit Lehre, mit Beruf? Wie hast du das empfunden?
Ja, das finde ich schon. Gerade weil man einfach in der Kameradschaft den inneren Schweinehund überwinden kann, weil man einfach vor anderen wieder anbissen wird quasi, dass er weitermachen soll, nicht aufgeben soll, das bringt dann schon viele. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man da einfach Leute hat, die was einfach an, ich sage jetzt mal, pushen und dazu bringen einfach, dass er besser wird.
Einer der Pusher bist du, Dominik. Bist du beim Sport jedes Mal mit dabei?
Genau, ja. Eben als Vorkämpfer gehört das beim Sport auch dazu, aber ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ich habe gerade ein bisschen so einen Flashback und auch wieder auf der Huag war und wir schon geglaubt haben, dass wir sportlich weit vorne sind und dann kommt der Vizeleutnant und zeigt uns dann wirklich die Grenzen auf. Also das waren schon Zeiten, da denkt man gern zurück. Und da sieht man, dass der Sport schon immer ein wesentlicher Bestandteil war. Und darum muss ich jetzt einfach ein wenig schmunzeln.
Also Sport vielleicht das eine, Kameradschaft, habt ihr beide vorher schon angesprochen, eines der wesentlichen Sachen. Wie ist es für dich als Ausbilder? Wie schaffst du es dann aus diesen Individuen, die bei dir in einer Gruppe, in einem Zug jetzt schon mit drinnen sind, tatsächlich eine Gruppe zu formen, die dann auch zusammenhalten, die gemeinsam Aufgaben bewältigen und dann am Ende des Tages auch im Einsatz bestehen?
Also ich habe da aber gewisse Grundregeln. Die erste Grundregel ist einmal absolutes Handyverbot. Weil durch das Handyverbot werden die Leute wieder gezwungen, dass sie miteinander sich unterhalten und dass die Gespräche führen. Und genau das für eine Kameradschaft. Also man sieht heutzutage leider viel zu oft, dass einfach die Social-Media-Welt ist nichts Schlechtes, braucht man nicht reden. Aber einfach ist denke in dieser Grundausbildung mit Handyverbot etc., da wachsen die Leute dann wirklich zusammen. Und das ist dann auch für längere Zeit. Die sind dann auch nach dem Grundwehrdienst noch so, dass sie sich melden und nur treffen, weil das einfach zusammenschweißt. Und natürlich ist es hart bei uns. Also schenken da mal die Grundwehrdiener nichts. Körperlich nicht, die werden gefordert und wenn sie dann gemeinsam jammern, dann verbindet das auch wieder.
Also eine der Lösungsansätze einmal Handyverbot. Christoph, du hast gerade die Hand gehoben.
Ich wollte gerade sagen, weil du gerade gesagt hast, wir belasten die Leute, das machen wir auch. Also wir schauen, dass wir bei den Trainingseinheiten natürlich möglichst attraktiv sind. Nur wenn halt dann irgendwann einmal deine Oberschenkelmuskulatur das nicht mehr attraktiv findet, weil du bei der 100. Kniebeuge bist oder sonst irgendwas, dann formt das einerseits natürlich den individuellen Durchhaltewillen und kräftigt die Muskulatur, das sowieso. Und ich bringe die Leute in körperliche Extremsituationen. Ja, also wenn ich Trainingseinheiten mache, wo die Leute dann am Schluss zum Beispiel am Zahnfleisch rausgrillen, dann mag das im Moment der Belastung fürchterlich sein, aber da sind wir dann wieder auf die Nacht, wenn sie dann in der Cafeteria sitzen oder sie unterhalten im Zimmer, dann sagen sie, hey, ich hätte nie geglaubt, dass ich heute diese Belastungen aushalte. Und das sind aber dann diese Effekte, von denen man dann tatsächlich zehrt, wo man sagt, bis deppert, wir haben gemeinsam so irre Sachen gemacht, die aber jetzt nicht nur irre im klassischen Sinn sind, sondern schon zielgerichtet bewusste Belastungen sind und auch zur richtigen Zeit gesetzt, dass die dann echt was mitnehmen können. Ja, da kommt dann ein Mindset daher. Das sind einmal dieser Core-Geist. Wir sind gemeinsam unzerstörbar und wir erleben Belastungen an dem einen Tag und dann am nächsten Tag haben wir wieder einen leibenden Tag oder mehr einen ruhigeren Tag, weil wir mehr in der Theorie oder in körperlich weniger anstrengende Sachen arbeiten. Aber das ist das, was die Leute brauchen. Ja. Und das braucht nicht nur der Kopf, das braucht auch der Körper, diese Belastung, Erholung. Ja? Aber immer wieder Highlights, weil ohne Highlights ist ja eine Nudelsuppe, das interessiert keinen. Die isst man zweimal und dann mag man es nicht mehr. Aber wenn ich immer neue Inputs kriege und einfach was habe, was sich in meinem Kopf einbrennt, als im Moment vielleicht gewaltig und belastend, aber dann habe ich was mich stärker macht, im Kopf und im Körper.
Aber jetzt habe ich dich schon als Experten da, jetzt muss ich kurz nachfragen. Jetzt habe ich diesen Moment, in dem ich vielleicht einfach nicht mehr will, der innere Schweinehund stärker zu sein scheint. Wie schaffe ich das dann? Was ist da der Expertentipp, da drüber zu tauchen und trotzdem durchzuziehen?
Naja, grundsätzlich ist das dann eher schon im Bereich der Psychologie einzuordnen, glaube ich. Also da will ich mich nicht zu viel einbringen. Aber ich glaube, dass du immer Ziele setzen musst, wo du eine gute Chance hast, dass du das auch noch schaffst. Aber dass es nicht so leicht erreichbar ist, dass du es sicher schaffst. Ja, also du musst immer dich selber quälen. Und das ist glaube ich, da einer von den wesentlichen Punkten, die quasi im Sport zu erziehen sind und für uns als Soldaten unabdingbar sind, dass du das einfach lernst, dich zu quälen. Dass du am Schluss einen Erfolg hast oder ein Ergebnis, mit dem dann gearbeitet werden kann. Ja, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Essentielle. Ja,
ja, und ich finde, wenn die Kameradschaft dann da ist und das gegenseitige Pushen und Motivieren spielt da auch noch eine Riesenrolle. Also man will nicht der Erste sein, der was irgendwo aufgibt. Und darum ist das auch schön zum Anschauen. Wenn sich das dann einmal gebildet hat, dann läuft das, dann wird das zum bisschen Selbstläufer schon quasi.
Genau, ja. Also wenn wir schon über die Motivation sprechen, ich habe da doch ein bisschen zwei erfahrene Personen am Tisch, sage ich jetzt einmal, und vielleicht mit dem Nico ein bisschen eine andere Generation. Aber früher hat es ja noch so Floskeln gegeben wie Lernen durch Schmerz und Motivation durch Entsetzen. Nico, sind die Floskeln bei dir auch noch bekannt?
Die sind mir sehr bekannt, ja.
Wie motivierst du dich dann trotzdem?
Ja, das Ganze funktioniert meiner Meinung nach einfach im Sinne der Kameradschaft, weil einfach jeder leidet. Und wenn man sagt, okay, ich bin nicht allein mit dem Problem, sondern jeder hat das, dann ist das einfach so ein gemeinsames Gefühl und jeder unterstützt sich gegenseitig. Und so schafft man dann auch Sachen, was man einfach meint, das schafft man nicht, sag ich jetzt mal. Und das ist dann im Endeffekt wieder ein cooles Gefühl und somit lernt man auch wieder.
Also Motivation sicher ein wesentlicher Faktor. Nico, jetzt ist aber die Frage, wenn du dich zurückerinnerst an den Grundwehrdienst, hat es da mal so Situationen gegeben in der Gruppe oder auch alleine, wo du sagst, hey, da hat irgendwie die Kameradschaft und die Motivation dann doch nur durchgetragen?
Ja, da fällt mir tatsächlich gleich eine Situation ein. Das war in Allensteig. Im Sommer wirklich ein immenser Hit gewesen. Die ganze Woche eigentlich. Ja, genau, wir sind dann jeden Tag wegmarschiert. Ein paar Kilometer zu gewissen Ausbildungen. Und dadurch, dass es einfach so immens heiß war, hat es einfach viele Kameraden gefeiert, einfach an dem, dass sie nicht mehr Kino haben. Weil sie einfach in dem Moment eher arm waren und einfach körperlich in dem Moment nicht so belastbar waren. Und dann hilft man einfach wieder gegenseitig, indem man einem das Wasser gibt oder mit Worten einfach wird, dass man zum Weitermachen bringt. Und so arbeitet man sich auf die ganze Woche durch, bis man es dann schafft. Und dann am Freitag im Bus sitzt und sich einfach denkt, geil. Das war es wieder mal.
Ist natürlich, glaube ich, auch relativ schwierig, immer diese Grenze zu kennen, wie weit das man gehen kann. Dominik, bei dir hilft da sicher auch die Erfahrung, die du erstens einmal selbst gesammelt hast, aber jetzt auch dann in deiner Laufbahn einfach anwenden kannst als Zugskommandant. Was sind da für dich so wesentliche Faktoren, auf die du achtest?
Ja, es ist einmal so, viel kriegt man einfach selbst ausgebildet. Das heißt, wir haben ja diese ganzen, von der Grundwehrdienstzeit bis über die ganzen Laufparkurse, ja alles selber schon durchgemacht. So irgendwelche Belastungsmärschen etc. Und da nimmt man sich dann sehr wohl mit, wie weit kann ich gehen, wo kann ich den Reiz noch setzen und wo wird es jetzt dann zu viel. Also man kann auch nichts verlangen, was man nicht selber kann. Und das ist schon auch, ja, ein wesentlicher Teil der Ausbildung ist einfach die Reizsetzung.
Ich kann das unterstreichen, indem ich eben Leute immer wieder bewusst, kontrolliert in Belastungssituationen versetzt, lernt der individuelle Soldat einmal grundsätzlich seine eigenen Grenzen kennen. Es ist ja die Masse der Menschen kennt ja ihre wirklichen Grenzen nicht, weil jeder hat seinen Wohlfühlbereich und wenn es ein bisschen unangenehm wird, glaubt er jetzt, ist die Grenze erreicht. Das ist aber vielleicht in vielen Bereichen ausreichend, aber für einen Soldaten nicht. Der muss im Prinzip erst dann richtig arbeiten können, wenn er eben in der Belastung ist, wenn er in Extremsituationen ist. Und diese Grenzen ausloten, das kann man in jeglicher Ausbildung bei uns beim Militär machen. Also kognitiv, körperlich. Und das versuchen wir im Sport methodisch langsam aufzubauen. In der Ausbildung wird das fortgesetzt und dann haben wir eben solche Dinge, dass ich dann beim Gewaltmarsch, wie es der Nico vielleicht irgendwo gemacht hat, dann irgendwann einmal draufkommen, okay, jetzt wird es zart, aber jetzt wird es zart für den Kopf. Der Körper kann sicher noch. Und wenn der Kopf dann gewonnen hat und diese Belastung quasi übertaucht, der Körper funktioniert meistens noch. Und das spüre ich auch gut. Ja, am Anfang ist man immer arm im Kopf. Und das muss ich einfach lernen, dass dieses arm im Kopf irgendwann einmal weggeht und dann der Körper trotzdem noch sauber funktioniert. Und ich dann meine Gedanken und meine Konzentration auch wieder bündeln kann und tatsächlich zu meinem Auftrag komme. Oder meinen Auftrag umsetzen kann. Und dieses langsame Heranführen, das ist ja einerseits ein Benefit fürs System Bundesheer, dass wir dann tatsächlich belastbare Soldaten haben, aber für einen als Zivilist dann genau dasselbe. Ja, weil man kriegt halt im Leben wenig geschenkt, man muss sich immer wieder selber seine Ziele setzen und die halt hartnäckig nachverfolgen. Und wenn ich irgendwo einmal einen Steiner im Weg habe, dann muss ich dort im Kopf stark sein und die überwinden. Weil es wird mich halt keiner von Geburt bis zum Sarg durchtragen. Das geht nicht. Und bei uns im Job ist es halt leider so, dass wir genau dazu da sind, um Extremsituationen zu meistern und da drinnen zu bestehen. Ja. Und in Wirklichkeit ist in der echten Extremsituation, sprich in einem bewaffneten Konflikt, wo Soldaten ihr klassisches Handwerk ausführen, dort ist das am essentiellsten, dass ich dann in der Belastung, in der Stresssituation meine Gedanken klar habe, meine körperlichen Reserven noch habe und weiß, wie viel kann ich mir und dann in Kommandantenfunktion natürlich auch noch, wie viel kann ich meinen Untergebenen zukommen lassen an Belastungen. Und dann ist man erfolgreich. Ja.
Jetzt muss ich aber trotzdem hinter die Kulisse kurz schauen, nämlich bei dir, du hast das Team hinter dir, ihr kümmert euch um Trainingspläne, ihr macht die Sporteinheiten jedes Mal selbst mit. Aber ganz ehrlich, gibt es nicht einmal Tage, wo du vielleicht sagst, boah, heute sportlich freut es mich gar nicht? Oder gegengleich, wie motivierst du dich dann oder dein Team, trotzdem da noch die Höchstleistungen zu bringen?
Wer motiviert den Motivierer? Ja, natürlich gibt es Tage, wo ich auch am liebsten in der Früh im Bett liege oder liegen bleiben darf. Aber nein, es ist man hat ja als Ausbilder, zum Beispiel an einer Akademie, man hat ja eine Verpflichtung. Und wir sind ja nicht klassische Lehrer, wobei ich das jetzt keinem Lehrer unterstellen will, aber ich stehe ja nicht in der Früh auf, gehe in die Arbeit und fahre auf die Nacht wieder heim, sondern ich bin ja Soldat. Und in Wirklichkeit haben wir lauter Leute zum Ausbilden, die einen ehrenhaften Beruf sich irgendwann einmal ausgesucht haben, mit dem Endeffekt aber, dass sie geschworen haben, im Krisenfall für ihr Vaterland beziehungsweise für die Bevölkerung ihr Leben zu lassen. Und wenn ich Leute ausbilde, die das für sich entschlossen haben, dass ihnen das wert ist, dann sind es mir auch wert, dass ich halt dann in der Früh, wenn es mir gerade nicht so richtig taugt, mich trotzdem motiviere, weil sie es verdient haben. Ja.
Nico, da schaue ich zu dir rüber. Das Treuegelöbnis wahrscheinlich noch nicht so lange her, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen. Gibt es irgendwie Momente, an die du dich zurückerinnerst, die dich inspiriert haben oder die dich bestätigt haben, in deiner Wahl Soldat zu werden?
Ja, es sind, würde ich mir behaupten, Traum meine Kommandanten gewesen. Zu dir habe ich immer aufgeschaut, weil jeder ein gestandener KP-Soldat ist von denen.
KPE bedeutet ja Kaderpräsenzeinheit. Das heißt, du hast dich auch dazu verpflichtet, ins Ausland gehen zu müssen, aber auch zu wollen.
Genau, ja.
Woher kommt die Motivation?
Ja, ich würde mir fast behaupten, Traum von Papa. Natürlich aus dem, weil einfach aus dem militärischen Ausland komme schon. Und auch viel Bekannte, ich habe, die selber im Bundesheer sind. Und was man einfach an Geschichten hört, will man es einfach selber erleben. Und gerade jetzt bei der KP, wo ich bin, von den ganzen Kameraden, wo die Geschichten her, wie es dort ist und was dort machen und dass es einfach geil ist, bestätigt mir das einfach nur mehr, dass ich es machen will.
Ja, und einer dieser Motivatoren bist ja du, Dominik, als Ausbilder. Und gibt's für dich so Momente, die dich geprägt haben, die inspirierend waren oder wo du sagst, hey, das hat mich definitiv bestärkt darin, dass du den richtigen Weg gewählt hast und Soldat geworden bist?
Ja, die Momente gibt's. Ich habe einerseits meine Familie mit meinem Sohn, die was mir einen super Rückhalt geben. Andererseits meine zweite Familie bei den 13er ist einfach Teile der Stabskompanie oder die Vorgesetzten. Es ist einfach ein super Zusammenarbeiten. Und durch das, dass man einfach die meiste Zeit in der Arbeit verbringt, muss das auch super passen. Und ich gehe jeden Tag gerne in die Arbeit. Ich habe da auch meine Höhen und Tiefen quasi. Sei es jetzt familiär, wenn man jetzt im Ausland ist etc., dann ist das auch sicher schwierig. Dann fängt mir die militärische Familie auf und im Gegensatz, wenn es einmal in der Arbeit ein bisschen stärker wird, dann fängt mir die Familie auf. Und das ist einfach die Abwechslung und die Balance, wie es so schön heutzutage so heißt, die man braucht.
Du hast schon angesprochen, dass du Papa bist. Wird der Sohn einmal 13er werden?
Der ist am besten Weg dazu. Der hat jetzt das Training und den Sport für sich entdeckt, auch in einer Freundschaftsgruppe. Die motivieren sich gegenseitig und natürlich die Uniform, die zirkt auch.
Also Motivationsfaktor definitiv auf eurer Seite, sage ich jetzt mal Nico und Dominik, diese Kameradschaft, der Zusammenhalt und dann am Ende des Tages auch dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben. Ich schaue jetzt zu dir rüber. Christoph, wie ist es vielleicht für jemanden, der jetzt gerade zuhört und sich denkt, hey, hat mich motiviert, würde gerne mit dem Sport wieder anfangen. Ich stelle mir das am Anfang recht schwierig vor, wenn ich meinen eigenen Schweinehund sozusagen überwinden muss, um erst wieder ins Training zu kommen. Gibt es da irgendwie Tipps oder Tricks von eurer Seite?
Also wenn ich wirklich ganz wenig Sport oder Bewegung in meinem Leben bisher gehabt habe, ist es sicher gescheit, dass ich mir in erster Linie mal schaue, dass ich einen zweiten, also so eine Trainingsgesellschaft mal irgendwo schaffe, einen zweiten, einen dritten, dann habe ich schon mal zwei, drei Leute, die mich mitmotivieren, denen es vielleicht auch körperlich nicht besonders gut geht, die mich einfach in einen gewissen Trainingsflow vielleicht mit einbringen, rein nur von der Motivation her. Was ich dann auch nicht vergessen sollte, ist, dass der Körper immer eine gewisse Zeit braucht, bis er sich anpasst. Das heißt, wenn ich von 0 auf 100 in einer Woche starte, dann will ich über kurz oder lang Schiffbruch erleiden, weil der Körper das einfach nicht gut verdauen kann. Das heißt, ich muss mir am Anfang vom Training einmal moderate Belastung oder vielleicht sogar nur weiter unten nur mal mit Bewegung beginnen, bis ich merke, jetzt hat der Körper einmal Fahrt aufgenommen. Und dann kann ich ein klassisch strukturiertes, auch mit Belastungsschwerpunkten versehenes Training durchgehen. Aber wie gesagt, es hilft immer ein zweiter, ein dritter beim Training und beim sich entwickeln.
Dominik, Empfehlung für Nico. Wie geht's weiter bei ihm?
Ja, wie gesagt, Erfahrung sammeln und dann die Laufparkurse starten und Unteroffizier werden. Also,
wie geht's bei dir weiter?
Wie geht es bei mir weiter? Ich schaue, Schwergewicht für mich ist weiterhin die Personalwerbung und schauen, dass so viel wie möglich bei uns 13er bleiben und einfach schauen, dass wir das alles zusammenfühlen und dann schauen wir mal, was wird.
Gibt es von dir noch abschließend einen Tipp an Führungskräfte, an Ausbilder, wo du sagst, das ist sicher ein wesentlicher Part, der wichtig ist, um da authentisch Personal führen zu können?
Ich halte mich da immer schwer an die 4H. Das heißt mit Hirn, Herz, Humor und Härte. Und dann reißt man den einen oder anderen sicher mit.
Ja, mit den 4H möchte ich mich bei meinen drei Gästen bedanken. Bedanke mich für eure Zeit. Nochmals herzliche Gratulation für die erbrachten Leistungen. Ja, und für unsere Zuhörer. Ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder herhört.